Die Kontinuitäten zum ersten Fall Brendles sind offenkundig. Liebschaften werden vertieft, das Künstlermilieu ist das gleiche, stilistisch gibt es erneut sprechende Gegenstände und wieder sind Bäume ein durchgehendes Motiv. Doch, um es vorweg zu sagen, ein spannender Krimi mit angemessenen Milieuschilderungen, Logik und einem überraschenden Schluss gelingt Horst Prosch mit Frankenruhn nicht. Aber zumindest entwickelt er in der überbordenden Mord- und Totschlagliteratur vor der Haustür eine recht ungewöhnliche Geschichte. Der Polizist Matthias Brendle hat sich von München zurück in die Heimat versetzen lassen, nach Franken. Jetzt ist er Oberkommissar in der mittelfränkischen Landeshauptstadt Ansbach auf eigenen Wunsch.
Er wollte in Franken seine Ruhe vor München haben.
Die hat er, denn die Auswertung von Daten aus einer großen Einbruchsserie scheinen ihn furchtbar zu langweilen. Das ändert sich, als ihn anonyme Briefe erreichen.
Brendle konnte nicht mehr ruhig sitzen. Er hielt das Kuvert zwischen den Fingern, legte es vorsichtig auf den Stuhl neben sich, der vor kurzem frei geworden war, und überlegte, was er tun sollte.
Die Langeweile muss schon sehr groß sein, wenn einem Ansbacher Kommissar beim Anblick brauner Umschläge die Fantasie durchgeht.
Brendle befühlte erneut das Kuvert. Bombe, Kuvert mit Sprengstoff, Attentat.
Doch innen ist nur Papier. Darauf eine Geschichte. Die Schilderung der Ehekrise von Willi Kleinlein. Brendle ahnt beim Lesen der Briefe ein Verbrechen. Was passierte mit Kleinleins Frau Margot? Fortan setzt er alles daran, den Verfasser zu finden. Während die Einbruchserie weiterhin ganz Westmittelfranken in Atem hält, findet der Kommissar auch im Dienst genug Zeit, auf eigene Faust in seinem zweiten Fall zu ermitteln. Wobei, ein Fall ist es eigentlich gar nicht. Eine Straftat ist nicht begangen worden und der Staatsanwalt ist auch nicht informiert, gesteht er der Praktikantin.
Stellen Sie sich vor, alle mittelfränkischen Autoren beginnen, einen neuen Regionalkrimi zu schreiben. Sie haben die ersten paar Kapitel zusammen, wissen auch schon, wen Sie demnächst zerstückeln oder vielleicht erschießen wollen. Und das schicken Sie dann, um der Sache ein wenig Dramatik zu verleihen, an den Staatsanwalt. Der hat sonst nichts zu tun und lässt dann nach den literarischen Leichen suchen, die dann mit einem Ziegelstein um den Hals irgendwie in einem Karpfenweiher versenkt wurden.
Im Karpfenweiher landet niemand in Horst Proschs neuem Roman. Vielmehr begleitet der Leser die Suche des Kommissars nach dem Briefeschreiber, nach einem vagen Verbrechen, das nicht, noch nicht begangen wurde und vielleicht auch nie begangen wird. Auf drei Zeitebenen folgt der Leser der Geschichte. Zum einen folgt er dem Erzähler bei den Ermittlungen des Kommissars, seinen Recherchen, Gedanken, tausend inneren Fragen und privaten Problemen. Dann liest er die Briefe des Willi Kleinlein, eines kleinen, bauchigen Mannes, der auch Kröte genannt wurde. Obwohl ehemaliger Deutschklassenprimus, beschreibt Kleinlein schlicht und hilflos, wie er mit einer psychischen Krise seiner Frau umgeht, sie begleitet, versucht zu schützen, wiedergewinnen will und, doch das soll an dieser Stelle nicht verraten werden. Ja, und dann sind da noch die enervierenden Aufzeichnungen der Schreibmaschine Gabriele. Im letzten Band gab es ein sprechendes Klavier. Gabriele kann nicht nur sehen, hören und riechen, sondern sich über die mannsgeile Nachbarin pikieren oder auch über ihren typenhebeldrückenden Willi.
Ich habe Willi noch niemals nackt gesehen. Es gibt Männer, die schaut man gerne an.
Auch als Schreibmaschine?
Und dann gibt es Männer, die sieht man nicht so gerne an. So einer ist Willi. Ich möchte das nicht beschreiben. Es gehört sich nicht. Er setzt sich vor mich auf den Stuhl, findet es nicht einmal nötig, ein Handtuch unter seinen Allerwertesten zu legen. Willi, beabsichtigst du, in diesem Zustand zu schreiben? Willi, bitte nicht, das kannst du mir nicht zumuten. Ich will deinen großen, nackten Bauch nicht an meinem Korpus haben. Deine nackten Beine wünsche ich auch nicht zu sehen, auch nicht, was dazwischen ist. Egal, wie es aussieht, groß, klein, dick, fleischig oder schlaff.
Trotz der vielen Fleischlichkeit bleiben die Figuren im Roman blutleer und tonlos. Das Ehepaar Kleinlein kennt Intimität, doch keine Tiefe. Der Held Brendle bleibt auch im zweiten Band gesichtslos, ein schusseliger Spießer mit Tiroler Wanderschuhen, der bisher kein Glück bei den Frauen hatte und dessen Stärke sicherlich nicht die Kommunikation ist. Ständig verliert er sich in inneren Gedanken über den Fall, die Frauen, Franken. Selbst bei dem Genuss eines Zitronenbonbons.
Sie hat mir das richtige Bonbon gegeben, dachte Brändle. Franken ist wie eine Zitrone. Zuerst irgendwie sauer und abweisend, aber doch gesund. Da zieht es dir im ersten Moment alles zusammen und wenn du dich daran gewöhnt hast, dann lässt der Geschmack schon wieder nach. Und du denkst dir, doch nicht so schlecht. Irgendwie hügelig und heimelig und abwechslungsreich.
Ein zweites Zitronenbonbon lässt sich Brändle übrigens nicht andrehen, was auch immer uns das über sein Verhältnis zu seiner Wahlheimat sagt. Der Roman Frankenruh ist durchdacht aufgebaut. Doch alles in allem gewinnt er wenig Fahrt, wirkt langatmig und wird selten wirklich spannend. Den Ermittlungen fehlt es an Logik. Viel Hintersinn über Zwischenmenschliches wird angedeutet, aber wenig transportiert. Und am Schluss bleibt eine Frage offen. Wer ist hier eigentlich Opfer oder Täter?